Heute Morgen wünsche ich euch allen einen Lehnstuhl, weil uns dieses Gebot ja nicht betrifft. Ich vermute nicht, dass jemand hier einen Menschen ermordet hat, getötet hat, willentlich, bewusst. Also könnt ihr euch jetzt zurücklehnen. Das Thema betrifft euch nicht, aber ich halte trotzdem eine Predigt darüber. Das sechste Gebot lautet, du sollst nicht töten. Gleich vorweg einige Dinge, die ich nachher nicht mehr aufgreifen werde. Ein Spannungsproblem in der Bibel und zwei aktuelle Anlässe in der vergangenen Woche. Das hebräische Wort Razach, das hier gebraucht wird im Hebräischen, du sollst nicht töten, meint das ganz vorsätzliche, bewusste Morden, das eigenmächtige Töten. Im Alten und im Neuen Testament wird ja auch das Töten, auch die Todesstrafe, nicht nur angedeutet, sondern es wird davon gesprochen. Es wurde im Alten Testament auch von Gott her verordnet. Jesus befiehlt interessanterweise auch keinem Soldaten, dass er seinen Beruf aufgeben soll. Dieses Thema, das im ersten Moment wie ein Widerspruch wirkt, werde ich heute Morgen nicht ansprechen, weil die Bibel von Gericht und von Krieg, immer wenn sie darüber spricht, andere Worte verwendet, nicht das Wort Razach. Das wird nur gebraucht, wo ein Mensch eigenmächtig, aus eigenem Antrieb willentlich einen anderen ermordet. Ein anderes Thema, das in die gleiche Richtung geht, wird ja in der Bibel angesprochen. Wir sind alles Todeskandidaten. Wir werden alle sterben. Und zwar aufgrund des Gerichtes, eine Folge des Gerichts. Todesstrafe. Die Sünde wird mit dem Tod bezahlt, sagt Paulus. Und dann der Ausweg aus diesem Dilemma, sagt er gleich mit in Römer 6, Vers 23. Gott aber schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, das ewige Leben, das schon jetzt beginnt und niemals aufhören wird. Über diese Bereiche, die ich jetzt nur angedeutet habe, spreche ich heute Morgen nicht. Der Tod gehört zu unserem Leben auf dieser Welt. Zwei aktuelle Ereignisse. Am vergangenen Sonntag, am 14. Oktober, wurde Oscar Romero heilig gesprochen vom Papst. Der Befreiungstheologe wurde getötet im friedlichen Kampf gegen die Militärdiktatur in El Salvador. Und dafür ehrt ihn nicht nur die römisch-katholische Kirche, sondern auch die anglikanische Kirche, hat Romero zum Märtyrer des 20. Jahrhunderts erklärt. Am 24. März 1980 wurde Oscar Romero während der Messe ermordet. Ein Journalist hat zufällig die Messe aufgenommen auf Tonband in der Armenklinik von San Salvador. Oscar Romero sprach über den Frieden, über die Gerechtigkeit gegenüber einem brutalen Militärregime. Er galt als Kommunist, weil er sich für die Armen und Entrechteten eingesetzt hat. Er prangerte auch die Missstände öffentlich an. Die Gefahr, in der er lebte, da war er sich voll bewusst. Auch am Abend des 24. März 1980 stand die Tür zur Kapelle im Armenhaus sperrangelweit offen. Das nutzte der Auftragsmörder. Vermutlich hat Romero seinen Mörder gesehen und vielleicht sogar in die Augen geschaut. Und in dem Augenblick, wo der Priester die Hostie und den Abendmahlskelch in die Höhe gehoben hat, in diesem Augenblick wurde er getötet. In dem Augenblick, als er die letzten Worte gesprochen hat, möge der dargebrachte Leib, das für die Menschen geopferte Blut Christi uns nähren, damit auch wir unseren Leib und unser Blut in Leid und Schmerz hergeben wie Christus. Nicht für uns selbst, sondern um unserem Volk Gerechtigkeit und Frieden zu bringen. Dann fiel der Schuss. Oscar Romero begann in den Sonntagsmessen zu erzählen, was im Land geschah. Er war eigentlich der einzige Nachrichtensprecher, der es wagte, ehrlich über das Land zu sprechen, was passiert ist. Sein Mut machte ihn zum Märtyrer, sein Tod hat Romero kommen sehen. Ein guter Freund machte immer Notizen von seinen Predigten und die Predigt vom 23. März 1980 ging in die Geschichte ein. Als Oscar Romero am 23. März rief, stoppt die Repression, da wusste sein Freund, das ist sein Todesurteil. Am nächsten Tag wurde er ermordet. Oscar Romero erwähnte die Gräueltaten der Armee. Über 2 Stunden sprach er über das schreiende Elend im Land. Er berichtete von den ermordeten und verschwundenen Bauern. Schließlich forderte er die Soldaten zum Ungehorsam auf. Wortlaut, denkt an die Worte Gottes, du sollst nicht töten. Kein Soldat ist verpflichtet, einem Befehl zu gehorchen, der gegen die Gebote Gottes verstößt. Die Zeit ist gekommen, auf euer Gewissen zu hören und nicht den Befehlen der Sünde zu folgen. Im Namen Gottes, im Namen des gequälten Volkes, deren Klagen immer lauter zum Himmel schreien, beschwöre ich euch, bitte ich euch, befehle ich euch, im Namen Gottes, hört auf mit der Repression. Am nächsten Tag, bei der Messe, als er die Hände erhoben hatte, musste er sein Leben lassen. Du sollst nicht töten. Romero wurde getötet, beseitigt, weil die Regierung ein großes Problem mit ihm hatte. Auch vor kurzem hat der Papst Franziskus in einer Predigt auf dem Petersplatz die Frauenbewegung schockiert. Er sagte wörtlich, ein Schwangerschaftsabbruch sei wie jemanden zu beseitigen. Er fragte die versammelten Gläubigen, ist es richtig, ein menschliches Leben zu beseitigen, um ein Problem zu lösen? Das könne man nicht tun. Es sei nicht gerecht, einen Menschen umzubringen, auch wenn er klein ist. In Abweichung von seinem Predigttext stellte der Papst die Frage, ist es richtig, einen Auftragsmörder anzuheuern, um ein Problem zu lösen? Um gerade selbst die Antwort zu geben, einen Menschen zu beseitigen, ist wie die Inanspruchnahme eines Auftragsmörders. Um ein Problem zu lösen. Wie kann eine Handlung, die unschuldiges Leben beseitigt, therapeutisch, zivilisiert und menschlich sein, fragte der Papst. Wenn Eltern mit der Diagnose einer schweren Behinderung ihres ungeborenen Kindes konfrontiert würden, brauchen sie wahre Nähe, Solidarität, um ihre Ängste zu überwinden. Stattdessen bekommen sie hastige Ratschläge, die Schwangerschaft abzubrechen. Das sagt man so. Schwangerschaft abbrechen, unterbrechen. Und das bedeutet, jemanden direkt um die Ecke zu bringen. Der Papst weigerte sich, bestimmte Menschengruppen als hilfsbedürftig anzuerkennen. Ungeborene Kinder aber nicht. In jedem kranken Kind, in jedem schwachen alten Menschen, in jedem verzweifelten Migranten, in jedem zerbrechlichen und bedrohten Leben sucht Christus uns, sagte der Papst. Jedes menschliche Leben ist ein Geschenk Gottes. Nach Ansicht des Papstes ist es widersprüchlich, Abtreibungen mit dem Schutz anderer Rechte zu begründen. Du sollst nicht töten. Diese Aussagen vom Papst haben natürlich zu einem Aufschrei innerhalb der Frauenbewegungen gesorgt. Wo auch immer wir uns in dieser Welt begegnen, wir begegnen der Spur des Todes. Wir haben ja am Anfang die Frage gestellt, ob uns dieses Gebot betrifft. Und ich glaube, spätestens dann, wenn wir hören, wie Jesus über dieses Gebot denkt, betrifft es uns. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, Matthäus 5, 21, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du Nichtsnutz, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Töten, morden beginnt für Jesus viel früher. Jesus sagt ja im gleichen Zusammenhang auch, dass der Ehebruch im Herzen beginnt. Genauso das Töten. Und Jesus macht deutlich, wo das Töten seinen Anfang nimmt. Wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber seinem Bruder sagt, du Nichtsnutz, der ist des Hohen Rates schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Also Töten beginnt mit zornig sein. Und zwar nicht dieser Zorn, der aufflackert und am nächsten Tag wieder vorbei ist. Sondern der Zorn, der im Herzen Wurzeln schlägt, der im Heimlichen genährt und oft auch geschürt wird, ein Zorn, den man nicht aufgibt, den man nicht loslässt, ein tiefer Groll, eine Verbitterung, ein Zorn, der auf Rache bedacht ist. Jesus sagt, wer in einer solchen Haltung verharrt, muss sich vor dem Gericht verantworten, in Gottes Augen. Und mit dem Gericht meint Jesus das damalige öffentliche Gericht einer Ortschaft durch Älteste, vergleichbar mit dem heutigen Bezirksgericht. Ich wurde da an eine Situation erinnert, wo ich mich ungerecht behandelt fühlte. Ich wurde echt zornig und überlegte mir, wie komme ich zu meinem Recht. Und meine Gedanken dem betreffenden Menschen gegenüber, die waren nicht sehr freundlich. Meine Beziehung war auf jeden Fall zu dieser Person gestört und ich wünschte ihn auf den Mond. Natürlich habe ich ihm das nicht gesagt, aber gedacht in meinem Herzen und entsprechend auch überlegt, wie ich das in Handlungen umsetzen kann. Die nächste Stufe beschreibt Jesus mit du Nichtsnutz. Im Urtext wird das griechische Wort Raka gebraucht. Und das drückt eigentlich die ganze Verachtung aus gegenüber einem Menschen. So im Sinn von du Dummkopf, du Esel, du Idiot. Wer sich so verhält, der sagt, so, jetzt ist es wieder besser. Fast. Also, wer sich so verhält, sagt Jesus, ist des Hohen Rates schuldig. In Gottes Augen. Das damalige oberste jüdische Gericht, das wäre ungefähr das Bundesgericht bei uns. Mit Raka beschreibt Jesus eine Steigerung des Zorns. Jetzt wird er hörbar. Es werden Schimpfworte ausgeteilt. In der vergangenen Predigt habt ihr zum Stichwort Ehre Vater und Mutter gehört. Eine Predigt. Manchmal erschrecken wir darüber, wie Kinder mit ihren Eltern umgehen und umgekehrt. Ich habe von ein Interview gehört von einer Mutter, die es nicht wagte zu sagen, wie ihre Kinder sie titulieren. So entwertend. Ich bin manchmal auch schockiert, wenn ich höre, welche Worte Jugendliche sich gegenseitig anhängen. Bastard, Missgeburt, Nutte, Arschloch, andere Schimpfworte. Ich weiß nicht, ob ich ganz aktuell bin, aber ihr könnt es entsprechend ergänzen. Jesus macht deutlich, dass Gott darüber nicht hinwegsieht, sondern es ernst nimmt, wenn wir in diesem Ton miteinander umgehen. Wir sind alle kostbare, einmalige Handanfertigungen Gottes, seine Geschöpfe, die er wunderbar gemacht hat. Wenn wir seine Geschöpfe in den Dreck ziehen mit unseren Worten und Gedanken, dann beleidigen wir nicht nur den Menschen, sondern Gott selber als Schöpfer. Aber es geht noch weiter. Den Höhepunkt der menschlichen Verachtung und Entwertung beschreibt Jesus mit du Narr. Und hier finden wir das Wort Moros, was so viel bedeutet wie dumm, verkommen, gottlos. Ein Mensch, der so lebt, als ob es Gott nicht gäbe. Ein Mensch, dem man alle Schlechte zutraut, anhängt. Und es handelt sich dabei um den eigentlichen Rufmord. Wer sich so verhält gegenüber einem Menschen, sagt Jesus, für den ist kein weltliches Gericht mehr zuständig. Da wartet nur noch das Feuer, die Hölle. Die Hoffnung für alle übersetzt diese Stelle: Wer einem Menschen verflucht, dem ist das Feuer der Hölle sicher. Wer einem Menschen verflucht, dem ist das Feuer der Hölle sicher. In dieser Weise beginnt Jesus für das Töten, das Morden. Es gibt noch gar keine Toten zu beklagen im physischen Sinn, aber der Mord ist schon geschehen, in Gedanken und in Worten. Schauen wir uns kurz eine Geschichte an.
Julia gehört an ihrem Arbeitsplatz zu denen, die ruhig und engagiert ihre Arbeit machen. Lange bemerkt sie nicht, was Leute sich über sie lustig machen. Zuerst hinter ihrem Rücken, dann ganz direkt. Viele lieblose Bemerkungen verändern Julias Herz. Sie wird immer verschlossener, trauriger, bis sie sich eines Abends entscheidet, von einer Brücke zu springen. Auf dem Weg zur Brücke begegnet sie Petra. Die beiden kommen ins Gespräch und Julia erzählt von ihrem Plan. Petra kann sie davon überzeugen, ihr Vorhaben vorerst bleiben zu lassen. Die beiden treffen sich danach regelmäßig und werden Freundinnen. Diese Begegnungen machen Julia wieder Mut, ihr Leben in die Hände zu nehmen. Sie lässt sich nicht mehr alles gefallen, nimmt allen Mut zusammen und beginnt mit ihren Kolleginnen und Kollegen zu reden. Einige haben sich entschuldigt, aber allen ist bewusst geworden, wie sehr Menschen mit Worten zerstört werden können, bis hin zum Tod. Jetzt aber erleben sie, dass Worte auch das Gegenteil vermögen, aufbauen können und Mut machen zum Leben.
Nochmals kurz zurück. Worte können töten, aber auch Mut machen zum Leben. Das ist schwacher. Komm, stell das andere wieder ein, ich gebe mir Mühe. Kommt's wieder? Gut. Wer hat schon in dieser Art und Weise in Gedanken, Blicken und Gesten mit Worten getötet? Wer hat es vielleicht auch getan, gerade in den vergangenen Tagen? Trägst du vielleicht einen verborgenen Zorn, eine verborgene Bitterkeit, ein verborgener Grimm, eine tiefe Enttäuschung mit dir herum gegenüber einem Menschen? Oder hast du in den vergangenen Tagen Schimpfworte ausgeteilt? Oder hast du über andere schlecht gedacht oder geredet? Oder hast du Dinge gesagt über andere, die seinem Ruf schaden, die die Beziehungen untereinander stört oder sogar zerstören? Oder hast du dich an Mobbing beteiligt in deinem Betrieb oder in deiner Nachbarschaft? Oder hast du vielleicht gar nicht viel gesagt, dich nicht gewehrt, als andere schlecht gemacht wurden, sondern einfach mitgehört, mitgesehen, mitgenickt, einfach nicht entgegnet? Was haben wir zu tun, wenn solche Dinge geschehen und wir dabei schuldig werden? Ihr seid ja eingeladen worden mit dieser eigenartigen Einladung: Beseitige den Mörder in dir. Ich will mich nicht leer auslassen über dieses Bild, sondern über diesen Titel, beseitige den Mörder in dir, weil Jesus ja gesagt hat, es beginnt im Herzen. Für Jesus ist es selbstverständlich, dass wir unseren versteckten Zorn, unsere Bitterkeit, unseren Grimm bekennen und alles dafür tun, um davon frei zu werden. Dass wir diejenigen Vergebung bitten, die wir mit unserem Verhalten verletzt haben oder schlecht gemacht haben. Und dort, wo sie es nicht wissen, ist vielleicht nicht das Bekenntnis ihnen gegenüber angesagt, sondern einer Vertrauensperson. Einfach, dass es ausgesprochen wird, bekannt wird, dass wir uns klar distanzieren von allen hintenrum Geschwätz. Jesus sagt nicht nur, dass wir Dinge in Ordnung bringen sollen, wo wir ganz bewusst sind, dass wir schuldig geworden sind. Überall dort, wo etwas zwischen mir und dem Bruder oder Schwester steht. Jesus sagt, darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe liegen. Geh zuerst hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und dann opfere deine Gabe. Vertrage dich mit deinem Gegner sogleich, solange du mit ihm auf dem Weg bist, damit dich der Gegner nicht dem Richter überantworte und der Richter dem Gerichtsdiener und du ins Gefängnis geworfen wurdest. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Pfennig bezahlt hast. Ich finde das Bild mit dem Gefängnis ein Volltreffer. Wer an seinem Zorn festhält, wer die Bitterkeit, den Groll in seinem Herzen nicht den Kampf ansagt, wer die Sünde nicht bekennt, sondern verschweigt, verdrängt, der wird buchstäblich in ein Gefängnis geworfen. Er wird zum Gefangenen seines Zorns, seiner Bitterkeit, seines Grolls, seiner Sünde. Er wird buchstäblich in Ketten gelegt durch eine Sünde, die er selber festhält. Es nützt ihm gar nichts, wenn er seinen Groll, seine Bitterkeit, seine Enttäuschung vor sich und vor anderen erklärt und verteidigt. Ich habe doch ein Recht dazu. Das nützt ihm gar nichts. Er wird keine Freude mehr gewinnen. Er wird keinen Frieden haben. Er wird keine innere Ruhe finden und Geborgenheit, weil er in seinem Gefängnis sitzt und Gott und anderen den Zugang verweigert. Durch sein Festhalten. Manchmal sieht man das den Menschen an, auch wenn sie gläubig sind und sich als Christen bekennen. Solche Menschen verlieren die Freude an der Gemeinschaft. Sie fangen an auszuweichen, sind nicht mehr ganz ehrlich, wenn man sie fragt, wie es ihnen geht. Sie schauen einem nicht mehr in die Augen. Sie ziehen sich zurück, verlieren die Kraft und den Frieden des Glaubens. Und oft wachsen dann die Schwierigkeiten in den Beziehungen. Eine erste versteckte Auswirkung des heimlichen Tötens sind gestörte, ja oft zerstörte Beziehungen. Wenn das geschieht, gibt uns Jesus einen ganz schlichten Tipp. Geh zuerst hin, versöhne dich mit deinem Bruder. Warte nicht darauf, bis er kommt und dir sagt, was nicht gut ist, sondern geh zu ihm. Paulus sagt, was immer auch bei euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden, mit aller Kraft. Versäume keine Anstrengung, wenn es darum geht, Beziehungen zu klären. Mach immer den ersten Schritt. Und wenn Christen miteinander streiten, rät Paulus sogar, Nachteile in Kauf zu nehmen. Vergiss den Richter. Lass dem anderen das Recht. Schlimm genug, schreibt Paulus in 1. Korinther 6, schlimm genug, dass ihr überhaupt Streit miteinander habt. Weshalb ertragt ihr nicht lieber Unrecht? Warum seid ihr nicht bereit, eher Nachteile in Kauf zu nehmen, anstatt auf euer Recht zu pochen? Das habt ihr alle unterdessen auch bemerkt, auch in einer Gemeinde, wo wir versuchen, nach Gottes Wort zu leben, in der verbindlichen Gemeinschaft, da passiert es immer wieder, dass man sich auch mal ärgert. Dass man verletzt wird, dass man enttäuscht wird, dass man zornig wird, Dinge uns stören, ärgern, verletzen. Wenn wir solche Konflikte nicht lösen, beginnt im Heimlichen, im Verborgenen, dieser Prozess, dieser Zersetzungsprozess des Tötens, für den wir verantwortlich sind. Jesus sagt, dass wir aufhören sollen, Opfer zu bringen, wenn unsere Beziehungen gestört sind. Das heißt konkret, wir sollen aufhören, Abendmahl zu feiern, an den Altar zu treten. Wir sollen aufhören, Dienste zu tun in der Gemeinde, wenn ich weiß, die Beziehung stimmt nicht. Wir sollen aufhören, Gemeinde zu spielen, so zu tun, als ob alles schön und gut wäre. Und dabei spielen wir nur Theater. Wenn wir diese Konsequenzen ausüben, dann wird der Konflikt offenbar. Und darum machen es so viele nicht. Sie weichen dem aus. Ich hatte vergangene Woche ein interessantes Gespräch. Es ging um einen Konflikt mit einem Vorgesetzten. Da hatte sich einige Wut und Enttäuschung angestaut. Damit kommt man, so haben wir es heute gesehen, in die Nähe des sechsten Gebotes. Jesus lehrt uns, unsere Feinde tüchtig durchzuwalken, zu schütteln. Er lehrt uns, unsere Feinde zu segnen, für sie zu beten, ihnen Gutes zu tun. Was macht man, wenn der Chef total nervt? Der Kampf beginnt hier. Was macht man, wenn der Ehepartner einem total nervt? Das kann es geben, dass man den Ehepartner auf den Mond wünscht. Was macht man dann? Es beginnt in meinem Herzen. Es gibt ein sehr altes, aber sehr hilfreiches Büchlein. Ich glaube, es wird nicht mehr verlegt. Das hat vier Schwerpunkte: Liebe, Annahme und Vergebung. Das sechste Gebot lehrt uns, du sollst nicht töten. Du sollst deinen Feind, wie immer er auch heißt, vergeben, wie Jesus ihm vergibt. Das ist der Maßstab. Du sollst deinen Bruder, deinen Ehepartner, deinen Widersacher annehmen, wie Christus dich angenommen hat. Du sollst deinen Nächsten nicht töten, sondern lieben wie dich selbst. Wie oft muss man in dieser Situation bekennen, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Was machen wir dann? Wir feiern heute Erntedank. Jesus sagt, was der Mensch sät, das wird er ernten. Dafür ist das sechste Gebot ganz eindrücklich. Die Ernte, die wir sehen, hier vorne in unserem Land, ist ein Geschenk des Himmels. Da haben sich dafür Menschen eingesetzt, gearbeitet. Und Gott hat seinen Segen dazu geschenkt. Welche Früchte bringen wir zurzeit im Blick auf das sechste Gebot? Wenn unser Herz mit Enttäuschung, Bitterkeit, Ablehnung, Zorn und Hass erfüllt ist, wenn wir uns im Raum des Tötens bewegen, dann brauchen wir dringend diese reinigende Kraft, dann brauchen wir frisches, neues Leben. Das hat mich an die Jahreslosung erinnert. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des ewigen Lebens, ewigen lebendigen Wassers umsonst. Lebendiges Wasser aus der ewigen Quelle. Oder wie Jesus auf dem Fest in Jerusalem gesagt hat, wer Durst hat, der soll kommen und trinken. Und wer an mich glaubt, wer von mir trinkt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ist doch gewaltig. Wasser reinigt. Wasser erfrischt. Wasser vertreibt das Kopfweh. Also nebenbei. Ich merke immer, wenn ich zu wenig Wasser getrunken habe, wenn ich Kopfweh kriege. Wasser, lebendiges Wasser, schenkt uns diese drei wichtigsten Dinge, diese Bereitschaft zur Liebe, wenn wir die Liebe Gottes ausgegossen bekommen in unser Herz. Die Bereitschaft zur Vergebung, wenn wir unseren Zorn, unsere Bitterkeit, unsere Wut zu ihm bringen und sagen, ich werde damit nicht fertig. Die Bereitschaft zum Annehmen. Ich lade euch ein, dieses kostbare Wasser aus der ewigen Quelle zu trinken. Der Heilige Geist macht uns zu einer lebendigen Quelle der Liebe, der Annahme und Vergebung. Das Gegenteil von Töten. Und jetzt bleibt nur noch, beseitige den Mörder in dir. Das kannst du anschließend tun, wenn du es gerne mit jemandem zusammentust. Thomas und Lukas und Monika werden anschließend auch bereit sein für das Gebet. Ich denke nicht nur sie. Nimm jemand am Ärmel und sag, komm, wir wollen zusammen beten, ich muss da einen Mörder in mir beseitigen. Später. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir einem Gott begegnen, der uns deutlich sagt, was wichtig ist. Du hast uns 10 Gebote gegeben, damit das Leben gelingt. Die 10 besten für diese Welt, für unser Zusammenleben. Und wir danken dir, dass du fähig bist, den Mörder in uns zu besiegen. Uns zu reinigen von all dem, was uns zu Mördern macht. In Gedanken und Worten und Taten. Und Herr, wenn du das schaffst, dann kommt es gut. Dann kommt auch Frieden, dann kommt eine neue Freude, dann kommt Geborgenheit und dann werden auch Beziehungen geklärt. Gestörte Beziehungen können heilen. Und das wünschen wir uns von Herzen und wir danken dir, dass wir eingeladen sind, bei dir zu trinken. Von der Quelle aus der Ewigkeit, dieses lebendige, dieses lebensspendende, erfrischende, reinigende Wasser. Wir preisen dich für dieses wunderbare Angebot. Amen.